ARD.
Es gibt das Potenzial in Deutschland, dass wir bis zu 25% der Wärme für Haushalte, aber auch für Industriekomplexe durch eben die tiefe Geothermie erzeugen können. Und was dann noch tiefer geht, wenn wir dann Temperaturen erreichen von bis zu 100 Grad, dann kann man das für die Stromerzeugung auch benutzen. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig hoher Wert.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Unter unseren Füßen, mehrere Kilometer tief, da liegt eine riesige, unsichtbare Energiequelle. Ganz ohne Windräder, Sonnenschein oder Gaslieferung. Es ist heiß da unten, richtig heiß. Und genau diese Hitze können wir nutzen. Für unsere Häuser, unsere Städte, sogar für Strom. Die Rede ist von tiefer Geothermie, einer Form der erneuerbaren Energie, die lange wenig beachtet wurde, aber enormes Potenzial hat, auch in unserer Region, in Brandenburg. Unser Thema jetzt in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gast ist der Geologe Sven Merz. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Energie, Infrastruktur und Geotechnologien in Cottbus und ist Teil eines noch ganz neuen Modellprojekts, das die Hürden für die Geothermienutzung senken will. Hallo Herr Merz, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Erstmal Stichwort Hitze. Diese hohen Temperaturen tief unter unseren Füßen, tief unter der Erde, die haben wir noch der Entstehung der Erde zu verdanken, richtig? Also das milliardenalte Hitze.
Genau. Damals vor 4,5, 4,6 Milliarden Jahre bei der Entstehung unseres Sonnensystems schwebten ja überall im Weltraum Staubkern große Partikel umher, die sich zu größeren Objekten zusammengefügt haben, bis eben dann irgendwann Planeten entstanden sind, ja. Und am Anfang war die Erde noch ein Feuerball bei der Entstehung, hat sich langsam abgekühlt. Trotzdem haben wir ja immer noch einen flüssigen, heißen Erdkern, der eben ständig Wärme vom Kern nach außen abstrahlt und dann so an die Oberfläche gelangt.
Und dann gibt es noch so eine zweite Quelle, dass da eben im Erdinneren auch noch natürliche radioaktive Prozesse ablaufen.
Genau, wir haben natürlichen radioaktiven Zerfall mancher Elemente im Erdinnern und durch diese Prozesse entsteht eben auch eine gewisse Wärme.
Wie heiß es unter der Erdoberfläche ist, das ist weltweit ganz unterschiedlich, also wie dicht an der Erdoberfläche sich diese Hitze befindet. In Island, mal so spitz formuliert, verbrennt man sich fast schon die Füße beim Laufen, während man hierzulande ziemlich tief graben muss. Wie sind denn so die Temperaturspannbreiten?
Also im Schnitt haben wir hier in Deutschland den sogenannten geothermischen Gradienten von 3 Grad. Ja, das ist der Durchschnittswert, der auch der Durchschnittswert von Europa zum Beispiel ist. Das heißt, pro 100 Meter Tiefe erwärmt sich die Erde um 3 Grad. Jetzt gibt es natürlich Gebiete, wie zum Beispiel den Oberrheingraben. Ja, da haben wir Werte von 7 bis 9 Grad pro 100 Meter. Und dann gibt es Gebiete, das sind hauptsächlich vulkanisch aktive Gebiete. Da haben wir Werte dann über 10 Grad bis zu 30 Grad pro 100 Meter. Ja, also wenn man das mal dann rechnet, haben wir in einer Tiefe von 300, 400 Metern schon 100 Grad heißes Wasser, was eben dann schon reicht auch für die Stromerzeugung.
Island ist so ein Gebiet, aber auch andere Weltregionen.
Genau, Japan, Indonesien, in Südamerika zum Teil auch, Hawaii natürlich, ja, all die Vulkangebiete.
Und an diese Hitze will eben diese tiefe Geothermie ran. Ich betone das tief extra, um es abzugrenzen von der sogenannten oberflächennahen Geothermie. Die kennt vielleicht manch einer schon vom eigenen Häuschen. Können Sie noch mal kurz den Unterschied erklären?
Genau, es gibt so einen Grenzwert, also so eine Grenztiefe, die liegt bei 400 Meter. Alles, was flacher ist, ist die oberflächennahe Geothermie. Und die wird halt benutzt, um durch die geringen Temperaturunterschiede und in Kombination dann mit Wärmepumpen die Wärme für Haushalte zu erzeugen. Und darunter, unter 400 Meter, da sprechen wir dann von der tiefen Geothermie.
Ab wann lohnt sich diese tiefe Geothermie? Welche Temperaturen sind meine Zielgrößen? Wie tief muss ich dafür buddeln?
Das kommt wirklich drauf an, was man dann mit der Wärme machen will, ja, oder mit der Energie. Also es reicht auch schon zum Beispiel, wenn man 35 Grad heißes Wasser fördert, ja, um eben dann bestimmte Gebäude zu beheizen, ja. Aber wenn man dann natürlich Strom erzeugen will, ja, muss man eben dann in Tiefen gehen, die bei uns bis zu 3000 oder über 3000 Meter sind.
Also 3 Kilometer und mehr. Ja. Runter in den Boden.
Genau.
Und diese Erdwärme, die ist eben in dieser tiefen Tiefe in Thermalwasser eingeschlossen und das wiederum ist in Gestein gespeichert. Man kann sich das so vorstellen, wie dieses Gestein, wie so ein Schwamm letztlich, in dessen Poren das heiße Wasser eingelagert, gespeichert ist. Wie läuft dann so eine Bohrung ab, die an diese Erdwärme, an dieses Thermalwasser ran will?
Naja, also das Wichtige ist natürlich, bevor man bohrt, das sind die Voruntersuchungen. Ja? Man muss natürlich genau wissen, an welcher Stelle man bohrt. Das ist das, was wir auch machen, ja, in der sogenannten Exploration, dass wir uns anschauen oder analysieren, wo im Untergrund eben diese Spots sind, wo wir eben reinbohren können, wo das Wasser dann eben die Temperatur hat. Und vor allem, was natürlich wichtig ist, Sie haben ja gerade von Poren gesprochen, ja, es reicht nicht, dass man Poren hat, in denen das Wasser ist, sondern das Gestein muss eine gewisse Durchlässigkeit haben. Ja? Das heißt, das Gestein muss so aufgebaut sein, dass man eben auch das Wasser fördern kann, ja, durch diese Bohrungen. Man bohrt dann in den Untergrund und dann der nächste Schritt ist eben, dass man das Wasser produziert an die Oberfläche. Und was wir auch in der tiefen Geothermie machen, ist, dass wir oft nicht nur eine Bohrung machen, das nennt man auch Dublette. Ja. Man baut ein Loch in die Tiefe, in dem dann das Wasser, kaltes Wasser, nach unten gefördert wird. Und dann durch eine zweite Bohrung wird das warme Wasser, wenn es sich dann im Untergrund wieder erwärmt, nach oben gefördert. Also das ist im Prinzip so ein Kreislauf.
Ah, okay. Kaltes Wasser wird runtergelassen, wird durch die Erdwärme erhitzt und wird durch einen anderen Ausgang sozusagen wieder an die Erdoberfläche befördert.
Genau. Und das führt dazu, dass wir eben einen Kreislauf haben. Es wird kein oder kaum Wasser verschwendet, ja. Und das ist so dieses Konzept dieser sogenannten Dubletten.
Okay, Sie haben eben schon gesagt, wichtig ist, dass das Gestein durchlässig genug ist. Jetzt ist meistens in diesen Tiefen das Gestein sehr gepresst, also eher wenige Poren bis keine Poren. Was finden wir denn in Brandenburg unter der Märkischen Krume?
Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Gesteinsproben von der Bohrung sehe, selbst in großen Tiefen, dass sie dann doch ziemlich porös noch sind. Obwohl ziemlich hoher Druck auf die Gesteinsschichten natürlich herrscht, dass sie dann trotzdem noch sehr porös sind und da Wasser drin ist. Man kann sich so vorstellen, die Erdgeschichte hier in Berlin und Brandenburg ist tatsächlich im Untergrund erfasst, ja, das ist wie eine kleine Zeitreise, muss man sagen. Je tiefer man geht, das ist so eine Regel, desto älter kann man in die Zeit zurückreisen, ja. Wenn man sich eine geologische Karte von Deutschland mal anschaut, die sieht ziemlich bunt aus, ja. Wir haben an der Erdoberfläche ziemlich viele unterschiedliche Gesteine. Schaut man sich aber mal das sogenannte Norddeutsche Becken an, wo wir uns auch befinden, da findet man nicht so viele Farben, ja, weil es einfach bei uns alles im Untergrund liegt. Und viele wissen das vielleicht gar nicht, aber wir haben im Untergrund in etwa 4000 Meter Tiefe, ist ein Vulkan, ja, der Berliner Vulkan.
Unter der Hauptstadt?
Unter der Hauptstadt, unter Pankow ist die sogenannte Caldera, also das Zentrum, und auch bei Erkner ist noch ein Schlot. Aber man muss sich niemand Sorgen machen, weil der Vulkan ist schon längst erloschen. Das war ein Vulkan, der war tatsächlich, kann man vergleichen mit den ganzen Vulkanen auf Hawaii. Ja. Mhm. Aber
großes Meer.
Ja, das Meer kommt danach tatsächlich, ja. Und wenn man dann ein bisschen in geringere Tiefen geht, ungefähr 250 Millionen Jahre zurück, dann findet man Salzablagerungen. Das sogenannte Zechsteinsalz hat vielleicht auch schon der eine oder die andere mal gehört. Das sind mächtige, 100 Meter mächtige Salzablagerungen, weil wir dort im Prinzip ein Becken hatten, in dem ziemlich hohe Verdunstungen waren. Es war ziemlich heiß damals bei uns. Und dann danach, und das ist auch das Gestein, was wir untersuchen, das ist der sogenannte Muschelkalk, hatten wir ein Flachmeer bei uns. Das Meer war an der tiefsten Stelle 150 Meter tief, ja, also relativ flach. Und an den Randbereichen dieses Meeres haben sich Ablagerungen gebildet, aus denen dann später Kalkstein entstanden ist, beziehungsweise der Muschelkalk.
Sie haben mir auch mal so ein Stück Muschelkalk hier mitgebracht ins Studio. Ich habe das in der Hand. Das hat ja diese klassische hellgraue Muschelfarbe. Und vor allem, was auffällig ist, ich sehe sehr viele Löcher,
genau.
Hohlräume.
Und diese Hohlräume, wenn Sie sich mal anschauen, die haben eine ganz bestimmte Form. Das sind aufgelöste Muschelschalen, ja. Also man muss sich vorstellen, das sind...
Also es ist eher nicht so Typ Schweizer Käse, so Löcher, sondern sind eher so längliche, ja.
Genau, man kann auch durch das Gestein durchpusten, ja. Das ist schon ein Anzeichen, dass, dass es relativ durchlässig ist, ja. Und genau das Gestein gibt es bei uns im Untergrund und nach dem suchen wir, weil eben durch die Hohlräume, also wir haben nicht nur viele Hohlräume und Poren, sondern die sind auch sehr gut miteinander verbunden, sodass wir eine hohe Durchlässigkeit haben.
Also günstiger Boden in unserer Region für Geothermie.
Es ist günstiger Boden, aber nicht überall, sondern eben lokal beziehungsweise an bestimmten Zonen gebunden, ja, nach denen wir quasi suchen, um dort eben dann das Wasser zu fördern.
Genau, es nützt nichts, dass das hier weit verbreitet ist. Sie müssen wissen ganz genau, wo eben diese Muschelkalkschichten vorherrschen. Welche Regionen innerhalb Brandenburgs scheinen denn da besonders sinnvoll?
Naja, das ist genau das, was wir rausfinden wollen. Wir haben ein paar Daten ja aus vielen Borgen. Es gibt viele seismische Daten auch, also Abbildungen des Untergrunds. Zum Beispiel in Spandau gab es mal eine Bohrung. Die sah sehr vielversprechend aus oder die sieht sehr vielversprechend aus, wenn man sich die Bohrkerne mal anschaut. Aber ansonsten ist es wirklich noch ein bisschen so eine Blackbox, muss ich sagen. Wir sind gerade dabei zu verstehen, wo genau diese Zonen sind. Ja.
Aber warum ist das eigentlich so schwer herauszufinden, wo sich das lohnt? Also kann man diesen Wärmestrom, der vom Erdinnern ja letztlich schon zur Oberfläche drängt, kann man den nicht von außen ganz gut messen?
Nee, das ist schwierig.
Laienhaft?
Also, Sie müssen sich vorstellen, es gibt viele Daten, aber die sind alle punktuell. Ja. Mhm. Wir haben hier einen Bohrkern und hier Daten. Um das zusammenzufügen, benutzt man ganz einfache Methoden der Interpolation. Man interpoliert quasi diese Werte. Also man hat zum Beispiel drei Bohrkerne und dann schaut man sich die Eigenschaften an, zum Beispiel eben wie groß die Porosität ist. Und dann werden diese Daten so interpoliert, dass in dem Bereich, in dem es keine Bohrkerne gibt, dass dort bestimmte Werte dann angenommen werden. Ja. Aber diese Annahmen sind oft ungenau. Zwischen den einzelnen Bohrungen passiert viel mehr, als eben dann interpoliert werden kann.
Wie abwechslungsreich ist denn der Boden? Also wie viele Meter können da schon den Unterschied machen zwischen Jackpot, ich habe hier in die Hitze gebohrt oder in das richtige Gestein zumindest und oh nein, gleich daneben ist auch schon vorbei.
Naja, also wir brauchen ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir Poren haben und die Temperaturen des Wassers hoch genug sind, sondern es geht auch darum, dass das Reservoir eine bestimmte Ausdehnung hat. Ja, es bringt nichts, wenn wir ein Reservoir haben, was 10 auf 10 Meter ist. Ja, das müssen dann schon ein paar hundert Meter sein. Also auch von der horizontalen Ausbreitung und von der Mächtigkeit, also der Dicke der Schicht, sollten das schon ein paar Meter, ein paar Zehnermeter sein. Ja. Aber natürlich, je größer diese Reservoire sind, desto besser. Ja.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Geologen Sven Merz vom Fraunhofer Institut für Energieinfrastruktur und Geotechnologien. Er untersucht das Potenzial von Geothermie als erneuerbarer Energiequelle. Solche Probebohrungen sind ja auch extrem teuer. Von welchen Größenordnungen sprechen wir da eigentlich? Das geht ja in die Millionen.
Das geht in die Millionen, ja. Das geht tatsächlich in die Millionen. Es kommt immer darauf an, wie tief man bohrt. Also jeder Meter Bohrkern kostet. Jeder Meter, den man in die Tiefe bohrt, kostet natürlich auch Zeit. Ja, diese ganzen Bohrungen, die wir ja auch machen, die sind projektbezogen. Ja, und Projekte haben ja auch nur eine bestimmte Laufzeit und auch finanzielles Budget. Also das sind Millionen.
Sie wollen dabei helfen, den Untergrund besser kennenzulernen, besser einschätzen zu können. Und dafür haben Sie, also das Fraunhofer-Institut, in diesem Jahr ein Pilotprojekt gestartet, zusammen mit dem Energieversorger GASAG und dem Geoforschungszentrum GFZ, um eben Probebohrungen ja vielleicht auch einfach vermeiden zu können. Progress heißt das Projekt. Worum geht's da?
In dem Projekt geht es darum zu vermeiden, dass man durch diese wenigen Bohrungen, die wir haben, falsche Werte interpretiert oder falsche Werte berechnet oder ungenaue Werte berechnet. Und durch diese Vorwärtsmodellierung können wir quasi viel detaillierter, als man das bisher gemacht hat, den Untergrund modellieren.
Wie machen Sie das? Also Sie sammeln erstmal Daten oder Sie nehmen die bestehenden Daten? Und was machen Sie mit denen?
Ganz wichtig bei der Vorwärtsmodellierung ist tatsächlich ein Verständnis, wie sah es damals aus zu der Zeit. Also wie sah das Muschelkalkmeer aus? Ja, wo haben sich dort die Sedimente abgelagert? Oder auch ganz interessante Reservoire für die Geothermie sind zum Beispiel ehemalige Korallenriffe. Und wir schauen uns an, wie entwickeln sich Korallenriffe momentan, also auf der Erdoberfläche. Wo findet man eben dann diese porösen Teile dieses Korallenriffs? Wo sind die dann eher dicht? Und das ist das, was wir dann quasi im Untergrund modellieren. Wir modellieren, wie sich solche ehemaligen Ökosysteme mit der Zeit entwickelt haben im Untergrund. Und was wir wissen müssen, ist, wie waren die Meeresspiegelschwankungen damals? Ja? Und dann ist es immer so, dass durch Klimaänderungen auch der Meeresspiegel mal sinkt, mal steigt. Und das ist ein ganz wichtiger Parameter, den wir verstehen müssen. Wie sah das Meer damals aus? Wie sah das Klima damals aus? Wie sah die Ökologie damals aus? Welche Organismen haben dort gelebt? Ja? Nur mal angenommen, wir hätten nicht diese vielen Muscheln. Diese Muscheln hätten damals vor 200 Millionen Jahren nicht gelebt, hätten wir jetzt diese ganzen Poren nicht im Gestein. Und das ist das, was wir im Prinzip dann modellieren.
Also indem Sie die Vergangenheit versuchen, möglichst detailgetreu zu rekonstruieren, versuchen Sie, ein möglichst genaues Bild von der Beschaffenheit der Gesteinsschichten heute zu gewinnen. Und das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch, ne?
Genau, wir benutzen die künstliche Intelligenz oder das sogenannte Machine Learning auch als Werkzeug, um die vielen Daten, die wir dann erheben, zu verarbeiten und auch eine Struktur reinzubringen, um dann aus diesen Daten, die durch die künstliche Intelligenz gewonnen werden, diese Modelle dann noch genauer zu machen.
Also diese Vorwärtsmodellierung, die kann helfen, letztlich ja, viel Geld zu sparen, auch indem sie unnötige Bohrungen tief in die Erde vermeidet. Inwiefern birgt es denn eigentlich auch Risiken, wenn sich so ein Bohrer eben kilometerweit durch die Erdkruste nach unten arbeitet? Da gab es ja in der Vergangenheit durchaus auch mal Fälle, wo Geothermiebohrungen, Erschütterungen bis hin zu leichten Erdbeben ausgelöst haben.
Ja, also das ist zum Beispiel bei der tiefen Geothermie ist es tatsächlich so, dass die Risiken sehr, sehr gering sind. Es gibt die sogenannte, das nennt man Mikroseismizität, also Mikroerschütterungen, ja, die man aber zum Beispiel an der Erdoberfläche gar nicht merkt. Ja, also das ist, man darf sich nicht vorstellen, als würden durch Bohrungen Erdbeben ausgelöst werden, die man wirklich an der Erdoberfläche spürt. Es ist aber natürlich wichtig, das zu überwachen. Ja, und da ist auch ein großer Teil unserer ganzen Forschung befasst sich natürlich auch mit der Überwachung der Seismizität. Das heißt, es wird live beim Bohren überwacht, ob es Erschütterungen gibt. Die sind aber wirklich in einem Bereich, die man jetzt nicht an der Erdoberfläche spüren würde.
Aber es gab doch in der Vergangenheit durchaus so Fälle, wo es wirklich zu spürbaren Erdstößen gekommen ist. Also in Landau, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, das war glaube ich schon 2009 oder so, da gab es einen Erdstoß mit einer Magnitude bis zu 2,7. In Südkorea gab es 2017 mal ein richtiges Erdbeben tatsächlich, wo auch hinterher nachgewiesen werden konnte, dass das in Zusammenhang mit einem Geothermieprojekt stand.
Ja, das waren aber hauptsächlich dann die oberflächlichen Bohrungen, die wir machen. Es ist dann schon mal passiert, dass zum Beispiel bei einer Bohrung eine Gesteinsschicht angebohrt wurde, die wasserlöslich ist. Mhm. Und es wurde dann nicht drauf geachtet. Also in so Fällen macht man normalerweise, dichtet man das Bohrloch ab, sodass kein Wasser in die Schicht reindringt. Ja. Und ich sag mal, unter normalen Umständen und auch wenn bei so Bohrungen, wenn die durch die Wissenschaft begleitet wird, passiert sowas eigentlich nicht.
Vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal zwei Verfahren unterscheiden. Also das, was wir hier in Brandenburg auch machen könnten, ist die sogenannte hydrothermale Geothermie. Einfach weil das Gestein, der Muschelkalk im Boden porös genug ist, dass man da ganz gut an das Thermalwasser rankommt. Es gibt aber auch das petrothermale Verfahren, wenn eben Gesteine im Boden liegen, die nicht so durchlässig sind, dass man ähnlich wie beim Fracking Risse in dieses Gestein erstmal selbst durch Wasserdruck reinsprengt. Das ist ein Verfahren, was aber auch Umweltverbände stark kritisieren oder sagen, das birgt Risiken. Also ist das ein risikoreicheres Verfahren tatsächlich?
Nee, das würde ich so nicht sagen, weil man muss erstens mal sagen, wenn man in das sogenannte kristalline Gestein bohrt, das ist ein relativ stabiles Gestein. Also es wird nicht so sein, dass man dort dann plötzlich irgendwelche Plattenbewegungen auslöst im Untergrund oder dass sich irgendwelche Störungszonen wieder aktivieren. Und es wird gerade sehr, sehr viel zu dem Thema auch erforscht. Also es gibt sogenannte Reallabore, ja, das sind quasi Labore im Untergrund, wo eben genau erforscht wird durch diese, ich sag mal, künstlich eingeleiteten Risse, was mit dem Gestein passiert. Und da wird gerade sehr, sehr viel finanziert, auch von der Bundesregierung, um das zu untersuchen und zu schauen, was passiert im Untergrund, wenn wir eben in dieses kristalline Gestein bohren.
Aber Sie sehen da kein erhöhtes Risiko?
Nein, nein. Selbst die Vorfälle, die Sie vorhin nannten, wo es eben zu Erdbeben kam, das ist auch schon, glaube ich, über 20 Jahre her und es gab zu der Zeit auch schon Zehnertausende Bohrungen in Deutschland und das war tatsächlich so ein Fall, wo wirklich nicht aufgepasst wurde. Vor allem, also wir bei uns hier und auch in Europa haben wir so viele, nicht nur Vorschriften, wir haben halt auch wirklich Vorkehrungen, ja, die wir halt auch treffen, um sowas zu vermeiden.
Also was würden Sie jetzt, weil ja auch durchaus Bürgerverbände solche Geothermieprojekte mit einem kritischen Auge begleiten und da vielleicht einfach auch Sorgen haben, dass, weiß ich nicht, es Risse in Häuserwände geben könnte oder dergleichen. Was würden Sie, wenn so ein Projekt geplant ist, empfehlen, um auch die Bürgerschaft zu informieren und vielleicht auch Sorgen zu nehmen?
Wir haben neben dem Projekt, über das wir jetzt gerade geredet haben, noch ein EU-Projekt, ja, bei dem viele EU-Partner dabei sind. Dieses Projekt hat 5 Arbeitspakete und eines davon, das ist das Societal Readiness Level.
Ja. Societal Readiness.
Genau.
Ist die Gesellschaft bereit für Geothermie?
Genau. Unsere Partner, die das machen, das sind Partner aus der Schweiz und aus Österreich, die gehen an die Orte, die wir gerade untersuchen und führen Interviews mit der Bevölkerung, mit den Leuten. Also wie ist die Bereitschaft, das nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu verstehen, dass eben die Geothermie ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist für die Wärmewende? Mhm. Ja. Und aber auch, das sind dann nicht nur mit der Bevölkerung, sondern auch mit Naturschutzbehörden, ja, sind wir da ständig im Dialog.
Um dann letztlich auch Kompromisse zu finden, ne? Genügend Abstand zu Siedlungen zum Beispiel, Naturschutzgebiete trotzdem wahren und achten.
Genau, ja. Wir machen ja auch zum Teil Forststudien, nennt sich das, oder Machbarkeitsstudien. Das heißt, wir überprüfen erstmal, ob es ein Geothermiepotenzial gibt. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, ist hier ein Naturschutzgebiet, ist hier eine dichte Besiedlung oder hat hier jemand ein großes Grundstück, zum Beispiel Acker oder sowas. Und da wird bei uns sehr, sehr viel Wert darauf gelegt. Und es wäre ein No-Go für uns, irgendwo was zu planen, wo ein Naturschutzgebiet ist.
Jetzt hat ja Geothermie lange ein Schattendasein geführt in der Debatte über erneuerbare Energien. Dabei ist es ja eine Energiequelle, wo man wirklich sagen muss, die ist unabhängig von Wetter, von Witterung, von Saison. Sie ist leise, sie ist sauber und sie ist erstmal unerschöpflich.
Ja.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man die lange gar nicht so auf dem Schirm hatte?
Na, ich glaube, die lief ein bisschen unterm Radar und die Geothermie war relativ teuer im Vergleich zu anderen Technologien. Ja. Also es wird zwar immer durch eben diese neuen Methoden, die wir entwickeln, immer günstiger.
Neue Bohrer,
aber auch zum Beispiel jetzt gerade der künstlichen Intelligenz. Ja, das ist ein echt tolles Werkzeug. Also man muss sich so vorstellen, die Geothermie steckt schon lange nicht mehr in den Kinderschuhen. Also hat schon jetzt seit bestimmt mehreren Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, das Laufen gelernt. Ja, und in Deutschland ist eigentlich relativ viel passiert. Warum das jetzt in der Wahrnehmung nicht ganz so präsent ist wie jetzt andere Techniken, das weiß ich nicht genau. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es einfacher ist, vielleicht Solarpaneele zu bauen und so weiter und vielleicht auch kostengünstiger als jetzt die Geothermie.
Wo die Anfangskosten erstmal hoch sind.
Genau. Ne?
Ist das Loch einmal gebohrt?
Ja.
Hat man ja quasi angezapft.
Genau.
Also jetzt gewinnt die Geothermie auf jeden Fall deutlich an Fahrt. Ich habe mal nochmal heute die aktuellen Zahlen mir angeschaut. Also 42 Anlagen sind in Deutschland bereits in Betrieb. Meistens für Wärme, seltener für die Stromgewinnung. 16 sind in Bau und 157 in Planung. Wie sieht es in Brandenburg eigentlich aus?
Ja, in Brandenburg sieht super aus. Also seit vor 2 Jahren war ja in Potsdam, hatten wir die erste Bohrung und Anlage, ja, in der tiefen Geothermie, die eben funktioniert und die läuft. Und die läuft super, ja. Und dann gibt es noch weitere Projekte, die geplant sind, also in Neuruppin und in Prenzlau zum Beispiel.
Ich glaube, Neuruppin will die gesamte Wärmeversorgung umstellen,
genau,
ne, auf Geothermie.
Also man muss aber wirklich sagen, Brandenburg ist noch ein bisschen sogar vor Berlin, muss man tatsächlich sagen. Also in Brandenburg wurde viel gemacht. Und da ist gerade diese Anlage jetzt in der Heinrich-Mann-Allee, die ist, man kann schon sagen, ein Vorzeigeprojekt. Ja.
Sie haben eben gerade Berlin erwähnt. Kann man hier auch so tief ins Erdinnere bohren?
Das geht natürlich auch, ja. Berlin natürlich ist dichter besiedelt als Brandenburg. Ich hatte erst letzte Woche mit einem Mitarbeiter vom Senat Berlin gesprochen. Jetzt startet eine neue seismische Kampagne, ja, wo eben seismische Aufnahmen des Untergrunds in Berlin gemacht werden. Es gibt die Roadmap Geothermie, ja, die der Senat veröffentlicht hat, die es eben auch erleichtert, im Stadtgebiet von Berlin zu bohren und zu explorieren. Und es gibt jetzt auch seit jetzt 2 Jahren die Geoenergieallianz Berlin-Brandenburg. Ja, das ist ein Konsortium aus allen Berliner Brandenburg Forschungseinrichtungen und auch der Industrie, die sich eben auch darum kümmert, um die Koordination, sage ich jetzt mal, von diesen Projekten. Also es entsteht gerade sehr, sehr viel in Brandenburg und Berlin holt jetzt nach.
Aber es gibt ja eben 3 Knackpunkte letztlich, die hohen Anfangskosten, die das birgt. Man braucht entsprechende Flächen und zumindest der Bundesverband Geothermie kritisiert oft die sehr langen Genehmigungsverfahren, die es so gibt. Wenn man jetzt so Aufwand und Nutzen miteinander in Relation setzt, das ist ja bei erneuerbaren Energien immer ein Thema, auch wenn es um Wasserstoff geht, da hat man ja zum Beispiel gemerkt, wahnsinnige Infrastrukturaufbaukosten erstmal. Würden Sie sagen, Aufwand und Nutzen stehen da in einer guten Relation bei Geothermie?
Ja, auf jeden Fall. Also und wir sind ja auch dabei, das zu verbessern. Unser Institut ist ja nicht nur Geotechnologien, sondern das E in IEG ist Energieinfrastrukturen, ja, die wir dann halt auch planen und immer weiter verbessern, um das Ganze dann effizienter auch zu machen. Auch mit diesen Genehmigungsverfahren, das ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das wird immer einfacher, dass man eben diese Genehmigung kriegt für Voruntersuchungen, aber auch dann für die Bohrungen.
Und wenn Sie sich das jetzt nochmal so im Gesamtpaket angucken, wie groß würden Sie sagen, sind die Chancen, wie hoch ist auch die Relevanz von Geothermie im Energiemix, also in Abgrenzung eben zu Solarenergie, zu Biomasseanlagen, zu was auch immer.
Ja, also Geothermie ist sicherlich ein essentieller Baustein für die Wärmewende. Es gibt das Potenzial in Deutschland, dass wir bis zu 25% der Wärme für Haushalte, aber auch für Industriekomplexe durch eben die tiefe Geothermie erzeugen können. Und was dann noch tiefer geht, wenn wir dann Temperaturen erreichen von bis zu 100 Grad, dann kann man das für die Stromerzeugung auch benutzen. Das ist auch das Ziel der EU, dass wir 25% der Wärme durch die Geothermie erzeugen können und 10% des Stroms. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig hoher Wert. Wenn man jetzt mal alle anderen Sektoren der erneuerbaren Energien betrachtet, wahnsinnig viel.
Sven Merz, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen. Hab mich gefreut. Dankeschön.
Tief unter uns schlummert eine Energiequelle, die wir kaum sehen, aber gut gebrauchen könnten. Die tiefe Geothermie war unser Thema heute in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Mit dem Geologen Sven Merz von der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastruktur und Geotechnologien in Cottbus. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwes.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.